willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Botschafter Thomas Bohrer. Er war lange Zeit im Dienst vom Aussendepartement und dann, glaube ich, noch länger mittlerweile Berater für politische Fragen, internationale, nationale Kunden, ganz grosse Kenner von der Geopolitik auch. Und über das wollen wir reden, internationale Entwicklungen, Donald Trump, Ukraine, Wladimir Putin, China und was sie könnten für die Schweiz bedeuten. Thomas, danke vielmals für den Besuch, freue mich auf das Gespräch.
Gerne. Zumal. Danke für die Einladung.
Ja, der Donald Trump ist jetzt bald 2 Monate im Amt. Wie ein Wirbelwind durch die internationalen Beziehungen gefackt. Was siehst du für ein Muster? Was würdest du sagen, was ist jetzt genau passiert in diesen 2 Monaten?
Ich versuche, Donald Trump objektiv anzuschauen, ohne Emotionen. Die meisten tun ihn ja mit Emotionen, meistens negativen, betrachten. Er hat eigentlich alles, was er jetzt gemacht hat, in seinen Wahlkampfreden schon in Aussicht gestellt. Mhm. Das Erstaunliche ist für mich, dass es einen Politiker gibt, der das nach der Wahl macht, was er vor der Wahl versprochen hat. Und für uns Europäer ist das natürlich in verschiedener Hinsicht unangenehm, weil er zieht uns jetzt in sicherheitspolitische Verantwortung und er wird uns auch im Handelsbereich Daumenschrauben anziehen.
Aber es ist überraschend, gerade weil heute, wo wir es aufnehmen, am Mittwoch in Deutschland, noch im alten Bundestag Sachen beschlossen werden, die den Wahlversprechen von Herrn Merz völlig widersprechen. Das ist schon noch ein wichtiger Tag heute, oder?
Das ist richtig, oder? Der Friedrich Merz, wo ich eigentlich fast kann sagen, bin mit ihm befreundet, der hat, bevor er im Amt ist, schon alle Versprechen, die er in den Wahlen gemacht hat, gebrochen. Und der Trump, der tut halt umsetzen, was er versprochen hat. Darum ist auch in der Umfrage seine Zustimmungsrate von Trump immer noch relativ stabil und viel finden, was er macht, ist richtig.
Das ist ja speziell, weil oft nach der Amtseinsetzung gehen die Raten nämlich zurück, oder? Und erholen sich mehr oder weniger nicht, mindestens bis zu den Midterm-Wahlen und so weiter. Das ist schon speziell. Jetzt ersetzt das um. Gehen wir vielleicht ein bisschen der Reihe nach. So ein bisschen sicherheitspolitisch, geopolitisch. Wie muss man das lesen? Viele, auch hier im Bundeshaus, sagen, ja, das ist ein isolationistischer Präsident, der will jetzt gar nichts mehr zu tun haben, der lässt die Ukraine im Stich, der lässt Europa im Stich. Siehst du das auch so?
Nein, das sehe ich nicht so. Er hat schon in den ersten 4 Jahren gesagt, er will, dass Amerika sich nicht mehr an diesen endlosen Krieg beteiligt im Ausland, oder? Irakkrieg, Afghanistankrieg, wo die USA pro Tag über 1 Milliarde gekostet haben und viele Tausende von Soldaten das Leben verloren haben. Das will er nicht mehr. Und darum sagt man, ich würde jetzt nicht mehr den Weltpolizist spielen, aber ich finde das eigentlich richtig, es ist lustig. Gerade linke Parteien in Europa haben immer den Amerikanern vorgeworfen, sie seien Weltpolizist. Und er setzt jetzt eigentlich einen linken Wunsch um. Aber ich glaube, er wird auch die Zusammenarbeit, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Europa nicht über Bord werfen. Er verlangt einfach von den Europäern, was auch der Obama und der Biden schon gemacht haben.
Genau, das ist ja nicht von ihm erfunden worden.
Dass sie endlich auch sicherheitspolitisch, militärpolitisch genug zahlen. Mhm. Aber er weiss genau, dass die besten Alliierten auf der Welt für ihn die Europäer sind, die Japaner, Australier. Und die wird er nicht einfach aufgeben. Und der Trump ist noch 4 Jahre im Amt. Das geht schon ein paar schnell. Oder? Ich habe, man sieht es ja auch, ich bin schon ein alter Mann, ich habe das schon mehrfach erlebt, dass wir Europäer gesagt haben, jetzt wollen wir nichts mehr zu tun haben mit den Amerikanern. Nachrüstungsbeschluss in den 70er Jahren. Dann das zweite grosse war der Irakkrieg, wo man nicht wollte mitmachen. Und wir Schweizer hatten ja auch die Nase voll zur Zeit der nachrichtenlosen Vermögen und dem Nazi-Gold-Konflikt mit den USA. Und das haben wir jetzt alles wieder vergessen. Und jetzt ist es halt der Trump.
Mhm. Und was würdest du sagen mit der Ukraine? Lässt er die Ukraine im Stich, das, was er jetzt macht?
Er hat während dem Wahlkampf und die meisten Republikaner unterstützenden da gesagt, der Krieg ist für mich nicht Priorität. Ich würde, den Krieg hätte es nie gegeben, wenn ich Präsident gewesen wäre.
Stimmt das?
Ich glaube es, ja. Mhm. Ich glaube, man hat viel, auch Putin, haben Angst vor dem Trump, weil er ein bisschen unberechenbar ist und weil er auch die Macht, die Amerika hat, einsetzt. Das sehen wir jetzt bei den Houthis, das sehen wir bei der Hamas. Er kündet etwas an und 3 Tage später macht es dann. Aber er hat gesagt, das ist ein europäisches Problem. Mhm. Wir Amerikaner wollen nicht mehr zahlen. Und darum müssen entweder die Europäer den Krieg auf ihre eigenen Kosten fortsetzen. Ich werde versuchen, einen Frieden anzubringen. Aber ich glaube nicht, dass er einen Frieden einseitig zugunsten von Putin wird umsetzen. Mhm. Er wird versuchen, ein gewisses Gleichgewicht beizuhalten. Mhm. Aber man muss sehen, er sagt, der Krieg ist nicht zu gewinnen. Niemand kann mehr sagen, Path to Victory, was ist der Weg zum Sieg? Mhm. Also folglich ist es besser, wenn wir das Blutvergießen möglichst schnell beenden.
Ich finde es noch interessant, in den amerikanischen Zeitungen liest man ein Argument, das natürlich auch stimmt. Europa ist neben Amerika der wohlhabendste Teil dieser Welt. Und ausgerechnet Europa tut sich nicht selber verteidigen und tut nicht, oder bis jetzt. Und die Amerikaner haben das natürlich dort schon einen Punkt. Ich meine, der wohlhabende Kontinent, der soll nicht in der Lage sein, die Sicherheit für sich selber und für die angrenzenden Gebiete herzustellen. Das Argument ist stark, immer stärker geworden. Du hast gesagt, es kommt schon von Obama-Zeiten her.
Wir sind für die Amerikaner und für die meisten Trittbrettfahrer. Mhm. Wir haben Friedensdividende in soziale Aufrüstung umgesetzt, oder? Eine gute Rente, ein schönes Gesundheitswesen. Die Amerikaner haben das alles nicht. Die haben nicht so eine Rente. Die müssen immer noch eine längere Arbeitszeit als wir. Die haben nicht das Sozialsystem, das wir haben. Und sie sagen darum, und die Mehrheit der Amerikaner sagt, dass wir Europäer müssen jetzt unsere Lasten selber tragen.
Jetzt zur Ukraine. Ein Stichwort von Donald Trump ist ja Peace through Strength, also Frieden durch Stärke. Jetzt habe ich einfach ein bisschen den Eindruck bekommen, er hat schon fast alles angelegt am Herrn Putin. Also das, wenn das am Schluss so ein Diktatfrieden gibt, wo Russland sehr viel überkommt, ist das dann wirklich ein Frieden durch Stärke oder ist das eine andere Niederlage für den Donald Trump?
Also ich glaube, er will nicht in die Geschichte eingehen als der Präsident, der die Ukraine verloren hat. Aber er wird an den Fakten nichts ändern können. Die Fakten sind, dass die Ukraine halt Teil vom Land verloren hat und dass der Putin die Teil nicht zurückgeben will. Mit der Krim hat man eigentlich schon lange abgeschrieben, aber auch der Ostteil von der Ukraine wird der Putin nicht zurückgeben. Und ich würde sagen, der Trump ist einfach realistisch genug, das einzusehen. Und wir Europäer sind ja auch nicht bereit, unsere Soldaten zu schicken, um den Ostteil von der Ukraine wieder zu erobern. Aber wieso soll das der Trump mit amerikanischen Soldaten machen? Er ist einfach der Realist und sagt, ja, hey, so ist es. Vielleicht ändert sich das in 50 Jahren, 100 Jahren. Kommt man das Land wieder zurück über, aber kurzfristig geht es jetzt darum, einen Waffenstillstand zu bringen und die Tausende von Soldaten, die jeden Tag sterben, zu retten.
Und dann braucht es irgendwelche Sicherheitsgarantien, oder? Ich meine, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, denn, damit ein Frieden auch hebt, muss er garantiert werden.
Das ist richtig, das ist das Schwierige. Der Putin zeigt keine fremden Truppen in der Ukraine. Da hat der Trump wieder so ein Dealmaker halt auftritt, gesagt, okay, ich will amerikanische Wirtschaftsinteressen in der Ukraine, ich will das Rohstoffabkommen.
Genau, seltene Erde.
Seltene Erde. Und das ist eigentlich eine geschickte Art und Weise gewesen, weil wenn Amerika grosse Wirtschaftsinteressen in einem Land hat, dann wird es das Land implizit auch sichern oder verteidigen. Das war seine Überlegung. Der Zelensky konnte dem nicht so ganz folgen. Aber wir werden jetzt sehen, das ist jetzt der Anfang von Verhandlungen mit dem Putin. Wir müssen schauen, wo der Putin nachgibt, wo er Zugeständnis macht. Aber ich glaube nicht, dass der Trump einfach sagt, Putin, du sagst mir, was du willst und ich unterschreibe. Mhm. Das ist nicht im Trumps Jahr.
Jetzt möchte ich zurück auf Europa kommen. Du hast erwähnt, die Europäer müssen jetzt aufrüsten. Viele Länder haben entsprechende Gelder jetzt einmal gesprochen und so. Und trotzdem frage ich mich ein bisschen, ist das Europa im jetzigen Zustand in der Lage, den Paradigmenwechsel von der Friedensdividende wieder zu einer eigenständigen Sicherheit zurückzufinden und aufzurüsten und das zu organisieren? Ist das realistisch?
Also kurzfristig sicher nicht, das braucht Jahre, Jahrzehnte, weil man hat da mehr Vernachlässigung. Das sehen wir in der Schweiz. Als ich ein junger Mann war, haben wir 600'000 Soldaten gehabt. Wir haben 400 Panzer gehabt. Das war eine Armee, die funktioniert hat. Und heute haben wir ja nicht einmal mehr schusssichere Westen von 70'000 Mann. Und ähnlich geht es in anderen westlichen Armeen. Es gibt Ausnahmen, Finnen, vielleicht Polen. Auch Polen, aber dort hat es auf das geht Jahre, Jahrzehnte. Mhm. Und man muss sich auch Zeit lassen. Es hat keinen Sinn, dass man jetzt einfach kurzfristig viel Geld ausgibt für Waffen, die man dann, wie man ja gesehen hat, im Ukraine-Krieg gar nicht kann brauchen kann. Mhm. Es gibt ja heute ganz neue Waffen. Ich glaube, über 70% der Toten in der Ukraine werden durch Drohnen verursacht. Also wir Schweizer haben, glaube ich, keine Drohnen. Man muss das Geld auch vernünftig ausgeben. Und das Geld ist auch vorhanden. Ich bin also schlicht dagegen, dass man die Schuldenbremse aushebt. Der Staat hat mehr als genug Geld. Er gibt es einfach unvernünftig aus.
Mhm. Und jetzt in der ersten Sessionswoche hat man im Nationalrat so eine Erklärung verabschiedet. Das ist so ein bisschen Mode geworden, wo drin steht, die Schweiz müsse sich mehr an der europäischen Sicherheitsarchitektur beteiligen. Ich habe mich dann einfach gefragt, was ist die Sicherheitsarchitektur? Weil heute gibt es die eigentlich höchstens im Sinne von Absichtserklärungen, oder?
Ja. Das ist richtig. Die Europäische Union tut ja eigentlich die Sicherheit ausschließen, oder?
Genau.
Die ist eigentlich durch die NATO sichergestellt. Ich glaube, wir Schweizer müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir uns in gewissen Bereichen nicht mehr autonom verteidigen können.
Zum Beispiel aus der Luft oder so?
Luft, Cybersecurity. Da müssen wir Kooperation mit anderen Ländern, vor allem mit unseren Nachbarn, eingehen. In anderen Bereichen ist sicher eine autonome Verteidigung noch möglich, am Boden etc. Aber ich glaube, insofern lächle ich nicht so über die Erklärung vom Parlament, sondern finde es richtig, dass nach und nach der Schweizer beigebracht wird, dass man auch in sicherheitspolitischen Fragen kooperieren
muss. Jetzt ein bisschen zu den Handelsbeziehungen. USA-EU entsteht zunehmend ein Handelskrieg, wo man sich gegenseitig mit Zöllen eindeckt. Die Schweiz steht ein bisschen nebendran, läuft Gefahr, von den Amerikanern als europäischer Staat behandelt zu werden. Heute, wo wir hier reden, am Mittwoch, ist ein Staatssekretär in Budliger in Washington. Hat, glaube ich, auch den Auftrag zu sagen, schaut, liebe Freunde, wir sind nicht EU, wir sind anders, wir sind auch ganz anders aufgestellt, vis-à-vis der amerikanischen Wirtschaft. Was ist unsere Rolle, was droht da der Schweiz, deiner Meinung nach?
Ich finde es ausgezeichnet, dass Staatssekretär in Budlinger in die USA gegangen ist und dass sie dort darlegt, dass wir ganz etwas anderes sind als die Europäische Union. Wir sind einer der grössten Investor, sechs grössten Investor in den USA. Wir schaffen über 500'000 Arbeitsplätze. Die bestzahlten Arbeitsplätze von allen Ländern in den USA. Und wir haben vor allem auch keine Zölle auf amerikanische Produkte. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Amerikanern das darlegt. Und ich bin auch der Ansicht, man sollte in Richtung von dem Freihandelsabkommen, wo man ja in der letzten Trump-Administration schon weit verhandelt hat, widerstößt und der Trump-Administration sagt, hey, Art of the Deal, natürlich können die in einem Freihandelsabkommen mit der Schweiz nicht viel erreichen, weil wir sind zu klein, mhm. aber die können die Europäische Union unter Druck setzen, wie alle Konkurrenten von Schweizer Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Holland werden auf Brüssel rennen müssen und sagen, wir sind nicht konkurrenzfähig, der Schweizer kann für 10-15% billiger offerieren in den USA, wenn wir ein Freihandelsabkommen mhm. haben. Und das könnte vielleicht funktionieren.
Mhm. Jetzt über dem gibt es ja noch den Konkurrenzkampf um die Standortqualität. OECD-Mindeststeuer ist ein Stichwort. Ich habe gehört, die Administration Trump will ja auch die Steuern für Unternehmen drastisch noch mal senken. Von 21% auf 15%, möglicherweise sogar noch auf 14%. Ich meine, dann haben wir dann, das wird dann schon schwierig auch für uns, wenn wir dort bei den Steuern nicht besser sind als der amerikanische Standort.
Ich habe das sehr bedauert, dass wir auch in diesem Bereich wieder einmal die Einzigen gewesen sind, wo das OECD-Abkommen
das ist unser Malaise
umgesetzt hat und nicht hat können zuwarten, bis gerade Amerika das auch umsetzt. Und jetzt haben wir höhere Steuern eingeführt für grosse Konzerne. Und die Amerikaner machen nicht mit. Übrigens auch die Biden schon nicht. Es ist nicht nur der Trump.
Ja.
Und wir sind jetzt die Dummen. Oder? Und wir können es jetzt aber auch nicht zurücknehmen. Es war ein Regierungsfehler. Fehler vom Bundesrat.
Wie kann man jetzt mit dem umgehen? Weil,
Also ich glaube, man muss jetzt mit den anderen Ländern mal diskutieren, was man da will machen. Und allenfalls muss man halt dann die Steuern wieder absetzen.
Es wäre das Optimum, weil Europa, die EU, die ja das auch gemacht hat, und die Schweiz hat sich ja vor allem diesen EU-Ländern angeschlossen, die EU schiesst sich ins eigene Knie mit dieser OECD-Mindeststeuer eigentlich.
Das ist ja das, was mich aufregt. Man tut immer dem Trump vorwerfen, er macht Riesenmachtpolitik. Die Europäische Union macht gegenüber der Schweiz auch Machtpolitik. Mhm. Sie gibt uns in für uns matchentscheidenden Punkten, wie zum Beispiel Zuwanderung, die Steuerfrage, nie eine Konzession. Obwohl sie weiss, dass wenn man die Rahmenabkommen mit der Europäischen Union in der Schweiz durch eine Volksabstimmung bringen muss, müssen wir in Bezug auf Zuwanderung, Gerichtsklauseln und wahrscheinlich Steuern der Schweiz entgegenkommen. Sonst sagt der Stimmbürger nein. Und da dürfen wir nie beklagen, das ist pure Machtpolitik und die Europäische Union ist schlimm. Das sagt man nur gegenüber dem Trump.
Wie muss sich die Schweiz, also wenn ich das diskutiere, sei es mit Leuten aus der Verwaltung oder im Parlament, kommt dann immer, ja, die Schweiz ist halt so klein und wir sind halt so schwach und wir sind so arme, oder? Meine, du bist Diplomat gewesen für das Land, für die Interessen von dem Land. Wie macht man das? Tut man dann einfach resignieren und sich schauen, wo müssen wir uns anpassen? Oder was ist denn die Strategie, wie man die Interessen vertritt?
Ich habe schon vor 25 Jahren gesagt, dass wir kein kleines Land sind. Der Kleinstaat Mythos Schweiz stimmt nicht. Wirtschaftspolitisch sind wir über Nummer 19 auf der Welt.
Sollte eigentlich zur G20 eingeladen werden,
genau. Genau. Wenn man Soft Power, die Innovationskraft eines Landes misst, Wirtschaft und Finanzkraft, sind wir noch weiter vorne. Natürlich im Koloss wie der Europäischen Union gegenüber sind wir in einer kleinere, in einer minderen Position, aber wir haben sicher Assets, die man kann, verhandeln kann. Ich auch als Chef Taskforce ist mir immer vorgeworfen worden, man hat mir den Namen gegeben, Stonewall Bohrer, also ich habe nicht nachgegeben, und einer von meinen grossen Vorbilder ist der Stucki gewesen, der Minister Stucki, der hat nie nachgegeben. Und das ist auch mein Rot am Schweizer Diplomat, immer sagen, nicht, und mit anderen mit Gegenvorschlägen kommen. Meine grossen Vorbilder waren Kellenberger und Blankard, zwei Staatssekretäre, die haben das immer so gemacht. Man muss viel mehr Härte zeigen und auch Verhandlungen scheitern. Man muss auch bereit sein, dass einem die andere Seite angreift, dass sie einem nicht schätzt, dass sie einem schlecht macht. Das ist für einen Verhandler wichtig, dass er einen breiten Rücken hat und einsteckt.
Hast du das Gefühl, wir verhandeln mit der EU seit 2013? Das haben wir nicht gemacht. Wir haben das nicht.
Teilweise ist sicher Härte ausgespielt worden, aber ich hätte es ganz klar gesagt, wenn wir keine Konzessionen in diesen zwei wichtigen Punkten, die ich angesprochen habe, bekommen, dann müssen wir mit diesem Rahmenabkommen gar nicht vor das Volk, weil wir haben keine Chance. Die Schweiz leidet an einer riesigen Zuwanderung. Das hat nichts mit Fremdenfindlichkeit zu tun, sondern die Leute finden keine Wohnungen mehr. Die Leute stehen im Stau. Und die Leute haben Angst vor Gerichtsentscheiden, die in Brüssel gefällt werden, ohne dass sie können mitreden können. Das ist jetzt ein Faktum. Und an diesem Faktum kommen wir nicht vorbei. Und wenn wir da keine Konzessionen bekommen, dann gewinnen wir keine Mehrheit im Volk. Und das muss man einfach immer wieder sagen. Und wenn sie halt da nicht nachgeben wollen, dann muss man sagen, dann hat es gar keinen Sinn, dass man weiter verhandelt.
Gut, es gibt viele, die dann sagen, dass mit dieser Position hätten wir halt dann gar nichts. Dann erodieren die bestehenden Marktzugangsabkommen. Das ist früher oder später der Untergang von der Schweizer Volkswirtschaft.
Das sind immer die Angstszenarien, die erhoben werden. Das habe ich auch, wenn man älter ist, habe ich das schon 30, 40, mal, 40 Jahre lang gehört. Und die Schweiz ist nie untergegangen. Oder? Man hat ja auch gesagt, wenn wir jetzt nicht Stromabkommen haben, gehen wir runter.
Genau.
Jetzt stellen wir fest, das Stromabkommen ist gar nicht so gut.
Genau,
ich bin immer für Freihandel, ich bin immer für Kooperationsabkommen. Aber man muss auch in gewissen Bereichen eine rote Linie ziehen. Die Personenfreizügigkeit ist urkapitalistisches Wunsch. Ich wundere mich, dass vor allem Sozialdemokraten, Linke das wollen. Aber letztlich ist es auch für die Europäische Union nicht gut, weil wir ziehen aus Rumänien, Portugal etc. die besten Leute ab und holen sie in die hochindustrialisierten Länder. Und dort bleiben noch die Alten und die nichts können. Und das ist etwas, was wir halt bekämpfen müssen. Und wir Schweizer, ich glaube nicht, dass wir eine Zuwanderung über 2 Millionen können, verdauen können.
Ich möchte auch noch ein bisschen wirtschaftlich noch ein bisschen grösser denken. Ich finde immer die bilateralen Verträge als Nonplusultra anschauen, die machen einen Denkfehler. Unsere Wirtschaft ist global. Also du hast ja auch mit globalen Unternehmen zu tun. Die Schweizer Wirtschaft, natürlich ist die EU wichtig, ist wahnsinnig, von den Blöcken her ist der wichtigste Handelspartner. Aber wenn man nach Ländern schaut, ist die USA wichtiger für uns. Und von Asien haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Und ich sage immer, sind ein bisschen globaler, sind ein bisschen weltweit offen, statt nur EU-offen.
Das ist natürlich für kleine und mittlere Unternehmen ist natürlich schon der EU-Raum ganz entscheidend.
Merkt und
darum Nöchig. Ist es auch genau. Wichtig, dass man hier gute Abkommen bekommt. Aber wir haben ja nicht einen Freihandel. Es ist nicht so, dass ich eine Tonne von Produkten, die ich in Zürich produziere, nach Stuttgart fahren kann. Oder? Es ist nach wie
trotz
vor ein
Zoll
da. Genau. Es ist nach wie vor eine grosse Bürokratie da. Oder? Es gibt also im Kleinen noch sehr viel abzubauen, ohne dass man im Grossen eben die Personenfreizügigkeit müsste zugestehen.
Gehen wir noch auf ein anderes Thema, das entweder Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr wird zur Debatte steht: Neutralität. Oder da sind wir wieder ein bisschen im sicherheitspolitischen Bereich. Wie beurteilst du das auch als ehemaliger Diplomat? Es gibt Leute, die sagen, Neutralität, die gibt es in dieser Zeit von diesen globalen Konflikten nicht mehr in Europa. Die Schweiz muss das aufgeben, bringt gar nichts. Und die guten Dienste, das hängt sowieso nicht von der Neutralität ab. Wie beurteilst du das?
Also ich hatte gehört, dass ich als junger Diplomat der Neutralitätsexperte im EDA geworden bin, 1993 den Bericht geschrieben habe, der dann auch das Parlament genehmigt hat.
Wo immer noch gilt, glaube ich.
Wo immer noch gilt. Und ich muss natürlich schon auch sagen, Neutralität hat an Wert verloren, sicherheitspolitischer Wert. Neutralität ist ganz ein wichtiges Instrument von der Sicherheitspolitik, wenn man in Europa, in Westeuropa sitzt, wo die Nachbarn, Deutschland, Frankreich, Österreich, Krieg führen. Und so ein Krieg ist in Westeuropa nicht mehr denkbar und auch nicht mehr umsetzbar. Darum hat Neutralität sicherheitspolitisch an Wert verloren. Aber ich glaube, es wäre illusorisch zu meinen, man könnte die Neutralität als außenpolitisches Instrument aufgeben. Würde man jede Abstimmung verlieren. Darum ist es wichtig, dass man die Neutralität reduziert auf das, was entscheidend ist, nämlich auf den militärischen Kern. Die Schweiz nimmt nicht an Krieg zwischen anderen Ländern militärisch teil. Aber es gibt keine wirtschaftliche Neutralität, es gibt keine politische Neutralität, es gibt keine ideologische Neutralität. Und darum bin ich schon ein Befürworter von dieser gewissen Öffnung. Von der Neutralität. Neutralität ist nur eins von mehreren Mitteln von unserer Außenpolitik und ist halt nicht mehr so relevant, wie es, sagen wir, vor 100, 200 Jahren war.
Aber wirtschaftliche Sanktionen würdest du dann mit dem Konzept jeweils mitmachen?
Jawohl, das habe ich eben 1993 schon geschrieben. Und gestützt auf das Konzept haben wir dann Sanktionen gegen den Irak ergriffen. Damals allerdings vom UNO-Sicherheitsrat
beschlossen.
Und jetzt
ist es anders.
Und ich bin jetzt auch einer gewesen, der gesagt hat, die Wirtschaftssanktionen von den westlichen Ländern gegen Russland müssen wir unterstützen. Weil in einer Auseinandersetzung, wo ganz klar fundamentale völkerrechtliche Grundsätze verletzt worden sind, nämlich militärische Nichtangriff, muss man Stellung nehmen.
Jetzt sagen die Befürworter von der Neutralitätsinitiative, ja, das ist wie ein Erbsünde, den man begangen hat, weil man jetzt aus Sicht von Russland nicht mehr neutral ist.
Also die Erbsünde hat man dann schon 1990 begangen, oder? Und nicht erst jetzt. Aber es ist, wie gesagt, es gibt kein, das Neutralitätsrecht tut einem keine wirtschaftliche Neutralität vorschreiben. Und dann würde ich auch sagen, wenn wir die Sanktionen nicht ergriffen hätten, dann hat uns natürlich die Europäische Union und die USA wirtschaftlich brutal bestraft. Sie hat uns sicherlich sozusagen als Alliierte von Russland betrachtet, wo wir gesagt haben, wir sind neutral, und hat uns ganz schwerwiegende Massnahmen auferlegt. Das hätten wir wirtschaftlich gar nicht können durchziehen über die Zeit. Also es ist ein eine theoretische Diskussion, wie in der Realpolitik hätte man das nicht können umsetzen.
Ja, wie hat man das im Kalten Krieg gemacht? Das sogenannte Hotz-Linder-Agreement, wo der Vertreter von der USA und der Vertreter von der Schweiz letztlich nur mündlich, hat nichts Schriftliches gegeben, einfach abgemacht haben, wir machen mit beim Boykott von der Sowjetunion. Und ja, erst 45 Jahre später, 1995, ist das auftaucht in einer Doktorarbeit. Ich glaube, alle Diplomaten haben gewusst, dass es das gibt. Ich glaube, aber das war noch ein der Trick gewesen. Wir haben nicht so viel darüber geredet, über die Neutralität. Und wir haben sie schon flexibel angewandt, wie es der Bundesrat jetzt sagt. Aber wir haben gegen aussen halt die Fassade gewahrt.
Ja,
da geht das nicht mehr heutzutage.
Ich glaube, die wirtschaftliche Verflechtung ist natürlich viel grösser heute.
Noch viel grösser,
ja. Ich meine, wenn die Amerikaner uns vom Finanzsystem ausschließen, sind alle Banken
und weg sind wir weg. Oder tot.
Weg oder tot. Und das ist das Problem, das man heute halt hat. Und darum sage ich, hat man an diesen Sanktionen realpolitisch gar nicht können mitmachen. Es ist einfach realpolitisch, sind wir zu klein.
Ja. Thomas Bohr, danke vielmals für das Gespräch, für den Rundum, durch den Horizont, durch Geopolitik, wirtschaftliche Interessen und politische interessante Fragen. Danke fürs Zuschauen. Dünnt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren oder schreibt mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein zum nächsten Gespräch mit einem anderen interessanten Gast. Vielen Dank und eine gute Zeit.